Schweiz, also die Schweizer Männer jetzt in dem Sinne, die reagieren einfach erst, die reiche, übersättigte, patriarchale Schweiz, wenn sie mit dem Rücken zur Wand ist. Und ohne Druck von der Zivilbevölkerung, konkret jetzt von den Frauen, natürlich mit solidarischen Männern zusammen, geht einfach nichts.
Sie hat als junge Frau vor 1971 noch selber erlebt, wie es war, wenn man als Frau nicht an die Urne gehen konnte. 1991 war sie Mitorganisatorin des ersten Frauenstreiks und eineinhalb Jahre später als grüne Berner Gemeinderätin in die erste Stadtregierung der Welt mit einer Frauenmehrheit gewählt worden. Zum 50. Jahrestag des Frauenstimmrechts in der Schweiz ist heute bei uns bei BZ aus der Box Therese Frösch zu Gast. Herzlich willkommen, Frau Frösch. Schön, seid ihr da und nehmt euch Zeit, mit uns auf das historische Ereignis zurückzuschauen.
Guten Tag.
Ob ihr mir in der virtuellen Box aus dem Homeoffice zugeschaltet, ist mein Kollege Quentin Schlappach.
Hallo zusammen.
Und mein Name ist Sibyl Hartmann. Ja, der Sonntag am 7. Februar ist es genau 50 Jahre her, wo das Frauenstimmrecht in der Schweiz mit 65,7% endlich angenommen wurde. Frau Frösch, ist das wirklich ein Tag, wo man sagen kann, es ist ein Jubiläum zum Feiern, oder ist das eher ein sogenannter Schandfleck auf der Geschichte, auf der Schweizer Geschichte?
Ja, ich würde sagen, weder noch. Es ist etwas dazwischen. Wir wären sicher viel schneller vorwärts gekommen in dieser Frauenbewegung, wo ich gross geworden bin. Wenn eben mit der Gleichstellung, mit der Mutterschaftsversicherung und so weiter, wenn wir eben das Frauenstimmrecht früher gehabt hätten und auch in der institutionellen Politik hätten können mitmachen. Und ich würde sagen, es ist eine kritische Würdigung. Es hat sicher eine Schande, ist es nicht in dem Sinn, wie jetzt teilweise geschrieben wird, dass es mit den Verdingkindern verglichen wird und man sich sollte entschuldigen. Da habe ich eigentlich viel zu viel Respekt vor dem Akt, schon rein auch von meinem Bauch aus. Oder? In dem Sinn würde ich sagen, ist das nicht zu vergleichen, dass jetzt der Bundesrat müsste herstehen und Abbitte tun im Namen von der Nation. Aber ich denke, eine kritische Würdigung, das wäre super, ja. Also das wäre sehr begrüßenswert.
Was macht ihr konkret am Sonntag? Habt ihr irgendetwas Spezielles vor?
Im Moment nicht. Also ich mache auch sehr viel einfach virtuell, Sachen anschauen. Im Moment lese ich vor allem an Werner Seitz sein Buch. Ich finde es super. Leider vergesse ich die Augen wieder wichtige Sachen, aber es ist eine unglaublich gute Beschreibung und ein geschichtliches Dokument vom Frauenstimmrecht. Und ich tue auch viel mit meinem Mann diskutieren. Mein Mann ist aus Afrika und das ist sehr interessant, wenn wir da auch miteinander diskutieren über die ganze Frauenemanzipation.
Hat er selber irgendeine Erklärung, wieso es das so lange ist gegangen? Wieso das eben die Schweiz eigentlich wirklich eines der allerletzten Länder war, wo das Frauenstimmrecht eingeführt hat?
Ja, also wenn ich das darf einfach noch sagen, also was ich eben zum Beispiel beim Werner Seitz gelesen habe, er behauptet oder sagt, dass es einfach damit zusammenhängt, dass in vielen Ländern eigentlich das Frauenstimmrecht oder der Ausbau von der Gleichstellung, vor allem eben über Stimmrecht in anderen Ländern meistens nach einer Revolution oder nach einem Krieg gekommen ist. Und in dem Sinn, oder eben dann, wenn eine neue Verfassung gemacht worden ist. Jetzt ist ja unsere Verfassung, also die neueste Form ist gewesen, also jetzt haben wir natürlich wieder eine neue, in den 90er Jahren, aber damals in den 70er Jahren, 1870. Und Krieg haben wir auch nicht gehabt und so weiter. Also das ist eine gewisse Erklärung sicher. Wenn ich aber jetzt als einfach frisch Normalverbraucherin mir das überlege, einfach so, dann und lese etwas in der Aargauer Zeitung, respektive im Aargauer Tagblatt, ich bin ja von Zofingen, wo dann geschrieben ist, im 59, das war ja eigentlich die vorletzte Abstimmung gewesen, bevor es dann tatsächlich geklappt hat. Und ich lese da zum Beispiel vom Staatsschreiber Werner Baumann im Aargau Folgendes: Das Frauenstimmrecht, so Baumann, führe zu einer Aufblähung des Verwaltungsapparates, zum Rückgang der Stimmbeteiligung, zu einem Auftrieb der frauenrechtlichen Forderungen, zur Benachteiligung der Landbevölkerung und schließlich auch zur Überfremdung durch eingeheiratete Ausländerinnen. Also wenn ich das lese, dann kommt es mir vor, wie mit allem, sei es mit dem Bankgeheimnis, sei es mit der Apartheid, die Schweiz, also die Schweizer Männer jetzt in dem Sinn, die reagieren einfach erst, die reiche, übersättigte, patriarchale Schweiz, wenn sie mit dem Rücken zur Wand ist. Und ohne Druck von der Zivilbevölkerung, konkret jetzt von den Frauen, natürlich mit solidarischen Männern zusammen, geht einfach nichts. Und das ist, glaube ich, sehr typisch für die sehr egoistische Männergesellschaft dort. Das sieht man ja auch in dem Satz. Da ist ja nicht nur, oder in dem Ausschnitt, da ist ja nicht nur, was die, also die ganzen Ängste, oder, die da dahinter sind, bis hin zum Schwarzenbach.
Gehen wir mal noch zurück zu euch persönlich, die junge Therese Frösch mit 20, die ihr dann war. Könnt ihr noch, habt ihr eine konkrete Erinnerung an den Moment, wo ihr das Abstimmungsresultat habt mitbekommen, wo das Frauenstimmrecht endlich ist gekommen?
Ja, ich habe, als ich eingeladen wurde bei euch in Sendung, habe ich mir das lange überlegt und bin eigentlich auch ein bisschen irritiert gewesen über mich selber, weil ich bei denen im Gimmer und dann später extrem bewegt gewesen. Ich habe mich eben mit Schwarzenbach auseinandergesetzt, mit der Initiative von der PDA über die Volkspension und über demokratische Mitbestimmung von den jungen Leuten und so. Und der Fokus ist ja der neue erschienen, der Vorgänger von der WOTS heute. Und ich habe mich extrem mit AKW befasst. Und eigentlich das Frauenstimmrecht, also die institutionelle Möglichkeit, habe ich gar nicht mehr so fest in Erinnerung. Das hat vielleicht auch noch ein bisschen zu tun, natürlich, ob man darüber auch daheim geredet hat oder nicht.
Aber nachher, am 6. Juni 1971 war es dann so weit, da hätte ich wirklich zuerst mal turnen können. Ich habe schnell nachgeschaut. Das war dann eine Abstimmung über einen Umweltschutzartikel. Dann haben wir wirklich an Turnen müssen. Wir hatten noch nicht die Möglichkeit gehabt, bei Brief abstimmen. Hätte ihr an diesen Tag noch eine Erinnerung? Oder eben, wie das war?
Ja, also das habe ich natürlich schon. Da bin ich mit dem Vater gegangen. Mutter ist nicht mehr gekommen. Und meine Geschwister, die haben heute Morgen noch meine Schwester gefragt. Ich habe zwei ältere Schwestern. Und die haben sich nicht mehr recht mögen erinnern. Aber ich weiss natürlich, dass ich gegangen bin, aber nicht etwa im Sinn von, wie soll ich sagen, sehr schüch, oder, sondern eben, weil ich habe ja schon so viel gelesen und bin jetzt schon an einem anderen Ort gestanden, mehr so bewegt und also außerparlamentarisch, dass es für mich eigentlich längstens eine Selbstverständlichkeit war und ich in dem Sinn nicht einfach hoch erfreut an die Urne gegangen bin.
Aber jetzt vorhin gesagt, sie sind so viel aufgewachsen als jüngst von 5 Kindern, ihre Büzerfamilie. Ist Frauenstimmrecht, ist das ein Thema gewesen? Aber jetzt vorhin gesagt, eure Mutter ist gar nicht gegangen an die erste Abstimmung. Ist das, haben wir über das gar nicht diskutiert, jetzt sind wir am Esstisch bei euch daheim?
Nein, also bei uns ist eigentlich leider vielleicht nicht direkt politisch diskutiert worden. Wir haben ja auch nicht zum Bildungsbürgertum gehört. Mein Vater war Elektrikermeister, die Mutter eben Hausfrau. Und in dem Sinn ist das subkutan gelaufen, wenn schon. Also die Auseinandersetzung mit der Emanzipation oder der Platz von der Frau respektive vom Mann. Und das ist zum Glück sehr demokratisch und sehr lustig und chaotisch zugegangen bei uns. Aber eigentlich akademische Diskussion oder überhaupt Diskussionen über das hat man eigentlich mehr von Tag zu Tag gehabt. Also konkret, der Vater ist heimgekommen um 12 Uhr, um 12:30 ist das Zeitzeichen gekommen, Beromünster. Und nachher hat man sich das sofige Tagblatt aufgeteilt, die Mutter hat die Todesanzeige genommen, der Vater den Rest zum Lesen. Und dann hat man einfach eigentlich mehr so Gemeinsachen hat man diskutiert, aber über das Frauenstimmrecht in dem Sinn leider nicht.
Aber seid ihr denn schon als Kind politisch interessiert? Also was hat mich politisiert? Ist das erst als Jugendliche dann so weit gekommen?
Also ich bin eigentlich auch immer irgendwo im weitesten Sinn politisch gewesen, aber ich glaube, das ist mehr vom Sozialen her gekommen. Also ich habe mich immer eingesetzt für Benachteiligte, habe schon im gelben Heftchen kleine Kurzgeschichten geschrieben über arme Leute. Ich habe mir Aufsätze geschrieben über die Italiener, die Italienerinnen, die bei uns dann als Saisonnier gearbeitet haben, eingepfercht in kleine Wohnungen. Und mit kleinen Löhnen und so weiter, das habe ich eigentlich alles schon immer bearbeitet. Und ich denke, das ist aber mehr wahrscheinlich aus einer sozialen Geschichte gekommen. Ich glaube, mein Elternhaus ist in dem sehr konservativen Zofigen, oder? Wo wir ja nicht zu den Untersten gehört haben, gar nicht. Mein Vater hat Meisterprüfung gehabt. Aber trotzdem, es ist ein Büzertum da gewesen. Und da hat man sich eigentlich eher gekuscht. Mein Vater hat Pfust im Sack gemacht, ist aber ganz ein toller Typ gewesen, also sehr sozial, meine Mutter auch. Wir haben ein offenes Haus gehabt und wir haben Kinder machen lassen. Und wenn ich mich dann gewehrt habe, sei es für meine Eltern oder sei es für andere Sachen, dann bin ich nicht zensuriert worden, sondern meine Eltern haben das eigentlich gut gefunden. Und so habe ich eigentlich einen guten Boden gehabt, um vor allem gerade im sozialen Ausgleich, und das ist ja wichtig, oder? Das emotionale, soziale Gerechtigkeit, dass ich mich dort voll entfalten konnte und habe natürlich später dann auch entsprechend mich in die Richtung entwickelt. Das ist nie sanktioniert worden. Das hat man gut gefunden. Und meine FDP-Onkel in Zofingen, die haben natürlich gemotzt. Aber das ist an uns abprallt, weil meine Eltern haben mich machen
lassen. Wie ist denn aus der jungen Therese Frösch, die nicht in einem feministischen Umfeld aufgewachsen ist, dann eine Feministin geworden?
Ja, also das hat, ich denke ja auch, gewisse Gründe, halt doch auch im Elternhaus. Oder? Meine zwei älteren Schwestern waren Lehrerinnen gewesen. Und der Vater und die Mutter waren immer der Meinung, wir sollen einfach machen, was wir wollen. Und wir sollen es fertig machen. Und dann ist aber gleichzeitig eben der FDP-Onkel, wo ich jetzt nicht weiter darauf eingehe, aber immerhin ist gekommen und hat gesagt zu meinem Vater, du musst doch die nicht in die Mittelschule schicken. Und du musst doch die, meine ältere Schwester nicht ins Seminar schicken, weil die heiraten ja dann doch. Sie hat Jahrgang 42. Und dann hat eben mein Vater sich eben gewehrt. Also das heisst, ich habe das Gefühl, es war ein Potenzial gewesen bei meiner Mutter. Sie war übrigens die einzige gewesen, die aus einer Gesamtschule in Tegertschi, im Bernpieta, auf Münzigen eine Sekundarschule ist. Aber sie hat dann nachher, nach der Schule, müssen im Winter dienen, ins Wäuschen und im Sommer heuen. Also sie hat die Möglichkeit nicht gehabt, nachher weiterzumachen. Aber ich denke, die gewissen Menschenverstand und die Intelligenz und einfach eine bescheidene Art, doch sich zu behaupten, das haben wir wahrscheinlich in einer sehr subtilen Art von den Eltern bekommen. Und wo ich dann nachher Feministin geworden bin, dann habe ich natürlich vor allem durch meine Kollegen, Kolleginnen, durch ein Gimmer, durch das Lesen, und so weiter, bin ich automatisch zu dem geworden. Also das ist eigentlich mein Weg gewesen. Hingegen meine zwei Schwestern, die sind im Seminar, in Mädchenschulen, ich teilweise auch noch. Und nach dem Patent als Lehrerin ist es eigentlich das erste gewesen, Schulgang und dann heiraten, einen Mann suchen. Das war eigentlich auch zeitlich gewesen, oder? Das muss man auch ein bisschen zeitlich sehen. Weil, wo ich immer bin, ist ja dann auch, also der Burger, Hermann Burger, ist zum Beispiel mein Deutschlehrer gewesen. Also, das heisst jetzt nicht besonders, oder? Ist sicher ein bisschen ein Macho gewesen, das weiss ich nicht. Aber nachher ist Peter Bichsel gekommen. Nachher haben wir ein Soldnerkomitee gehabt, 3 Punkte Literatur. Der Fokus ist rausgekommen. Ich bin aus der Kirche austreten mit 18. Also, das hat sich dann halt einfach ein bisschen, es hat die ersten Wohngemeinschaften gegeben. Das hat sich dann halt einfach eins ums andere gegeben, natürlich durch die 68er.
Gehen wir mal von den 68er, 70er Jahren in die 80er Jahre, wo ihr in Bern seid und dort die erste Frauenbewegung in Bern aufgebaut hat. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie war das gewesen?
Ja, also ich bin ja im 77 heim auf Afrika. Ich bin nach dem Abschluss als Sozialarbeiterin bin ich nach Afrika 1,5 Jahre. Und bin zurückgekommen. In meiner Tasche hatte ich Simon de Beauvoir, wo ich nach Afrika bin. Und Saulo Neis vom Eldridge Clever. Und habe dann gemerkt, in Afrika, mit dem kann man überhaupt nichts anfangen. Also, das ist ja völlig daneben. Aber als ich zurückgekommen bin, habe ich natürlich nahtlos dort weitergefahren. Bin auf Bern gekommen. Das war recht bewegt gewesen. Es hat sehr viele Komitees gegeben. Und sehr viel Bewegung schon. Und für mich war es dann klar gewesen, dass ich da gerade weitermache. Und dann, wie es so Zufälle wollen, halt, habe ich mich dann auch in einen Mann verliebt, der ziemlich militant unterwegs war. Und mit anderen Leuten zusammen. Dort hat es ja noch Boch gegeben, es hat Trotzkisten gegeben, es hat die FBB gegeben, es hat die Radikalfeministinnen gegeben, es hat PDA gegeben, alles, oder? Man war jeden Samstag an einer Demo gewesen. Und von dort her war es dann naheliegend gewesen, dass ich natürlich da gerade nahtlos mich integriert habe in die Bewegungen. Und zwar ist man sehr, sehr misstrauisch gewesen gegenüber den Institutionen und dem Parlament. Man hat den Eindruck gehabt, das bringt nichts. Erst später, dann kommen wir vielleicht noch drauf, hat man dann auch wirklich gemerkt, dass ja, man muss ja Mehrheiten haben und auch was weltweit geschieht. Die Revolution kommt ja nicht. Und wenn schon, hat ja auch Angst gehabt, dass vor einer eigentlich die Spitzen hat. Und dann hat man dann angefangen, natürlich auch die Kurve nehmen mit dem Grünen Bündnis, hat sich dann angefangen, auch in dem Parlament engagieren. Aber um auf eure Frage zurückzukommen, ganz konkret angefangen hat es anfangs etwa im Februar 80, wo ich, aber nicht ich als allein, natürlich, es hat viele andere aus dem VPD, aus der Gewerkschaftsbewegung, ich war immer nahe gewesen. Ich habe mir den Eindruck gehabt, bei den Frauen spielt es eine ganz wichtige Rolle, dass sie auch Gleichberechtigung haben am Arbeitsplatz. Weil wenn sie ökonomisch nicht unabhängig sind, dann wird das schwierig. Und von dort her ist für mich eine Gewerkschafts-Frauenbewegung in der Gewerkschaft das Richtige gewesen. Und im Februar 80...
Noch schnell für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ihr seid dann eine von der ersten Gewerkschaftssekretärinnen beim VPOD.
Das ist richtig, dann im 85, ja. Aber im 80 haben wir das Frauenforum gegründet, mit der Ruth Dreifuss zusammen, und das weiss ich ganz genau. Und das Frauenforum war eigentlich eine Art wie die FBB zu Bern gewesen. Also sie haben so ein bisschen die Hoheit gehabt, sie war die aktivste Gruppierung gewesen, die sich dann eben für die Frauenrechte und dass es vorwärts geht, eingesetzt hat. Zusammen natürlich mit Parteien, mit anderen.
Ich habe jetzt vorhin so schnell angedeutet, ihr habt, es gibt ja nicht nur das aktive Wahlrecht, dass man jemanden kann wählen kann, das aktive Wahl- und Stimmrecht, sondern eben auch das passive, also dass man sich selber kann aufstellen kann. Ihr seid ja nachher eben auch ins Grüne Bündnis und seid dort zu Wahlen antreten. Wisst ihr noch, was hat dazu geführt? Ist gleich die Überzeugung gewesen, es braucht quasi nicht nur Bewegung auf der Strasse, sondern eben auch in dem Parlament?
Ja, also das hat natürlich die Gründe gehabt, dass man in den Bewegungen, also wie eben Boch, Sozialistische Arbeiterpartei und so weiter, dass die eigentlich implodiert sind. Oder? Sind sehr aktiv gewesen in der Schweiz, haben auch viel in der AKW-Bewegung anderen Orten hergebracht. Aber dass man könnte irgendeinen Umsturz oder eine komplette Veränderung von der Gesellschaft hin zu einer sozialistische Alternativen aufbauen, das hat sich verschlagen bei diesen jungen Leuten. Und dann hat man sich nachher langsam angefangen, auch Richtung Parlament zu orientieren. Das heisst, nicht einfach den Gang durch Parlament, also unten links innen, oben rechts raus, sondern im Sinn, dass man hat gesagt, es braucht alles. Es braucht Zivilfrau, es braucht die Zivilgesellschaft, aber es braucht auch das Parlament, weil dort werden doch sehr viele realistische Sachen verändert, wo man sollte können, darüber Mehrheiten versuchen zu erhalten. Und das war nachher der Grund gewesen, und dann haben sich die Bewegungen, die zersplitterten und andere, die Grünen sind dann auch gekommen, in das Grüne Bündnis im 87 zusammen da, und dort bin ich natürlich sofort von Anfang an dabei gewesen. Jetzt zum Aufstellen, das ist eigentlich eine andere Geschichte, das müsste man auch im Buch nachlesen, die Wohlfühloase, die ja rausgekommen ist, Anfangsjahr, von Jörg Stein, von eurem Kollegen, BZ-Journalist, der eigentlich die ganze Geschichte von Rot-Grün Mitte aufgearbeitet hat. Und konkret ist es dann so gewesen, ich kann da nicht zu lang werden, weil das wäre wie eine andere Geschichte, dass einfach in einem gewissen Moment, wo sich dann die verschiedenen Kräfte zusammengetan haben, weil wir haben ja ganz bestimmte Proporz bei den Gemeinderatswahlen zu Bern, das gibt es fast nie sonst, man muss also sich zusammentun in eine Liste, wenn man wirklich eine Mehrheit haben im Gemeinderat. Und dann hat man das gemacht, SP Landesring, EVP, die Grünen. Und dann hat natürlich die SP das Sagen gehabt, weil die sind die Stärksten gewesen. Und sie haben nachher gesagt, die Grünen müssen jetzt mit einer Frau kommen. Und dann ist man nicht vorbereitet gewesen. Und bei den Grünen, es hat ja verschiedene Grüne gehabt, hat es eine Kinderärztin gehabt, aber die ist nicht so bekannt gewesen. Und weil ich schon die ganze Spitalbewegung auf die Beine gestellt habe, erfolgreich und bekannt gewesen bin, haben eigentlich von der SP gesagt, man soll früh springen. Und bei den Grünen hat man nichts dagegen gehabt. Und so bin ich eigentlich geschöpft worden in die Kandidatur rein. Es ist bei uns immer kollektiv gelaufen. Alle haben immer miteinander geschafft. Es hat eigentlich nicht so eine Ego-Kultur gegeben.
Das ist ja 1992 ist die Wahl gewesen. Das war eine riesige Überraschung. Eben im Buch von Jürg Stein, unserem Kollegen, BZ-Kollegen, ist das wunderbar beschrieben. Es heisst auch, wie bei der Wahlnacht im Kurt Wasserfall, glaube ich, wie es auch näher ist rausgerutscht, wo ihr nachher seid gewählt dort. Also noch ein paar Anekdoten. Es ist ja nachher noch beschrieben, wie ihr nachher die Zeit erlebt habt, ihr seid dann die Finanzen übernommen. Und ich glaube, es war nicht ganz einfach gewesen, als linke Frau in einer immer noch bürgerlichen Stadt, echt in Bern, also im Stadtrat, ist ja immer noch eine bürgerliche Mehrheit. Was habt ihr echt dann alles so müssen anlassen? Habt ihr da ein paar Müsterli aus dieser Zeit?
Ja, ich habe zum Beispiel ein Müsterli von eurer Zeitung, von der BZ. Die hat in der ganzen Stadt, damals hat es das noch gegeben. Weltformat-Plakate sind gehangen zu verschiedenen Themen jeden Monat. An der Bundesgasse zum Beispiel gepflastert. Und auf einem hat es geheißen, was macht Frösch mit unseren Kröten? Das ist zum Beispiel ein Plakat gewesen, oder dann auch in der Samstagsrundschau, die erste, wo ich musste gehen, haben sie mich so ziemlich von oben herab behandelt und haben gesagt, ja, aber sie sind ja, haben ja gar keine spezielle Ausbildung, sie sind nicht an der Handelshochschule St. Gallen gewesen oder so und so weiter. Und ja, dann haben ich auch gesehen, sagen, ja, hallo, ich habe eine Fachhochschule gemacht. Und ich bin, und mein Vorgänger hat das KV gemacht und der Vorvorgänger ist auch an einer Fachhochschule gewesen. Natürlich würde es nicht schaden, aber immerhin, oder? Also, es geht ja nicht darum, dass ich die doppelte Buchhaltung muss kennen muss, sondern ich muss wissen, in den staatlichen Aufgaben, was gibt man für was aus und in dem Dialog sein, oder? Und es hat auch Leute gegeben, zum Beispiel der Augsburger mal, das war noch vorhin, vor meiner Wahl, da hat mir gesagt, hören Sie, Frau Frösch, ich bin ja in Regierungswerken so in Kommissionen gewesen, als Gewerkschaftsvertreterin. Der kann nicht einen Franken ausgeben für einen Liter Milch und noch einen Schocki Stängeli. Man kann nur eins und vielleicht müsste ihr mal ein Semester machen an der Handelshochschule St. Gallen.
Aber das kann man sich heute fast nicht vorstellen. Jetzt, gerade wenn man die Stadt Bern anschaut, also im Stadtrat sind mittlerweile 55 Frauen und 25 Männer, also eine klare Frauenmehrheit. Wenn ihr jetzt das so anschaut, eben, ihr seid eine von den ersten Frauen gewesen, die wirklich in der Stadt Bern für Furore gesorgt hat und seid ihr auch ein bisschen stolz, jetzt als Wegbereiterin, eben im Vergleich, wo wir jetzt stehen?
Ja, also ich bin eigentlich vor allem auch stolz. Gut, man tut sich das ja nicht jeden Tag wieder erinnern, oder? Man wird ja älter und es kommen andere Sachen im Leben. Aber ich habe ja den Stab können übergeben, die Regula Ritz und Franziska und so weiter. Das ist natürlich alles wunderbar weitergegangen. Und ich habe gestern jetzt eine Zeitung aufgetaucht vom Grünen Bündnis, also von Bern. Und ich musste feststellen, dass ich eigentlich niemanden mehr kenne. Also wenn ich ihre Gesichter sehe, oder? Also das ist ja klar, ich bin jetzt 70 und aber ich bin insofern stolz, oder, dass die Bewegung hergekommen hat. Und ich bin natürlich extrem stolz, dass es uns gelungen ist, auch in einer Leistungsgesellschaft und in der Stadt Urbanität herzubringen. Natürlich nicht so viel, wie ich gerne gewünscht hätte. Und nachher auch, dass wir auch können, Finanzen im Griff haben können. Und trotzdem jedes Jahr eine Tagesschule auftun. Also das finde ich einfach, das ist schon ganz eine gute Sache gewesen. Das ist sehr, sehr schwierig gewesen. Das sind die mageren Jahre gewesen, 90er Jahre. Und dort ist eben nicht die Mehrheit gewesen, die politische, sondern wenn Steuereinnahmen nicht kommen, ja, was machen die denn? Oder der ehemalige SVP, der verstorbene Trump-Fraktionschef, rausläuft aus der Budgetsitzung, oder? Im Stadtrat. Das sind sehr spezielle Sachen. Da muss man so sehr innovativ dahinter gehen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich natürlich sehr viel weniger Scheuklappen hatte als andere. Also mein erster Gang war zum Peter Everts, damals CEO von Migros Aare, und habe gefragt, ob er Hälfte Gurten machen. Im Kornhaus haben wir nachher halt den Bindella geholt, weil niemand das hat können zu Bern. Aber es hat auch andere Sachen gegeben. Wo wir Dampfzentralen hätte man nicht können vorwärts machen, da hat man halt irgendetwas herausgefunden, was natürlich legal war, aber wo man den jungen Leuten können helfen, dass man dort das Kulturzentrum machen kann. Und ich glaube, die Bernerinnen haben nie so transparent gewusst, für was sie Steuern zahlen, als wo ich Finanzdirektorin war. Weil ich habe mich ständig erklärt. Und weil wir auch keine Franken dürfen ausgeben nötig, haben wir auf Köderwegen, haben wir Plakat, mir selber gedruckt, wo gestanden ist, wisst ihr, dass Licht, das brennt, wo ihr heimgeht, so viele Lampen sind und dass das mit euren Steuergeldern gezahlt wird. Wisst ihr, was ein Krippenplatz kostet? Wisst ihr und so weiter. Und da haben wir einfach mit ganz lustigen, auch fantasievollen Aktionen haben wir einfach geschaut, dass wir Bevölkerung können überzeugen, oder? Und zwar demokratisch nur mit dem Wort, wenn man ja nicht Macht hat und nicht nötiges Geld, dann kann man nur mit der Kommunikation und guten Projekten überzeugen.
Ich glaube, jetzt rückblickend, dass das war, weil eine Frau seid, dass ihr die ganze Zeit müssen quasi rechtfertigen oder eher wegen eurer Parteizugehörigkeit?
Ja, also Parteizugehörigkeit, das wäre noch das eine, aber wir leben ja in einem SVP-Kanton, damals noch viel stärker, oder? Also der Regierungsrat, gut, der war noch BGB, das war noch etwas anders, aber ich meine, wir sind natürlich eigentlich der Wirtschaftsmotor gewesen, das hat man gewusst, oder? Wir haben unglaublich, haben wir unglaublich viel gebracht, haben aber sehr viel Zentrumslasten gehabt. Und von dort her ist es natürlich auch Umland gegen Rot-Grün gewesen, oder? Also, wo wir natürlich, wir haben dann schon, wie jetzt sind wir auch die linkeste Stadt in den Abstimmungen, schon dann, wenn natürlich, wenn eine GSO-Abstimmung war oder wenn irgendeine Mitbestimmung für Ausländer, dann hat die Stadt Bern eben anders gestimmt als das Land. Und das Land hat natürlich dann geprügelt, weil der Grossrat legiferiert, gemeint nicht. Und auch beim Ausbau von der Kinderkrippen überhaupt, von der ganzen Bildung und vom Sozialen, hat natürlich der Grossrat andere Ideen gehabt. Und so hat es natürlich FDP, Stadt Bern, FDP, Grossrat, SVP und so, die haben natürlich miteinander, das sind kommunizierende Röhre gewesen, die auf dem Rot-Grün Mitte rumgehackt haben.
Gehen wir nochmal zur Zeit zurück, nämlich ein Jahr bevor der Sitzung Gemeinderat gewählt wurde, 1991. Ihr seid eine von den Hauptarchitektinnen, wie ihr selber immer wieder sagt, von dem ersten Frauenstreik gewesen, in der Schweiz. Was kommt euch als erstes für ein Bild in Sinn, wenn ihr an den Tag zurückdenkt?
Was mir in den Sinn kommt, ist einfach das Motto überall, wenn Frau will, steht alles still. Das muss man sich nochmal überlegen, oder? Wenn Frau will, steht alles still. Und das ist Jahrzehnte seither, oder? Nachher habe ich zum Beispiel einen Fernsehmoderator gesehen, an der Tagesschau, der das Kind bei sich hatte, wo niemand mit daheim war. Also gut, das ist natürlich, die haben einfach mitgemacht, aber immerhin. Also es hat, glaube ich, auch von der Sinnlichkeit her, die violetten Tücher, alle die aufgestellten Leute überall, und wirklich, dass es geklappt hat, oder? Dass man sichtbar geworden ist, dass, wenn Frau will, steht alles still, auch wenn das natürlich nur ein Ansatzweise war, das habe ich irrsinnig gefunden. Und ich habe dann durch die Spitalbewegung ja auch schon das Gesundheitspersonal viel vorbereitet gehabt, weil die sind ja eher ängstlich, oder? Im Allgemeinen und Harmonie, eher ein bisschen Harmonie ausgerichtet. Und die haben alle mit einer Aktion teilgenommen, eine Protestpause gemacht oder in irgendeiner Art. Also es ist wirklich fast bis zum Frauenverein von der Pure. Es hat wirklich grossen Anklang gefunden. Und das heisst für mich natürlich, dass es langsam eben auch in der Mitte von der Gesellschaft angekommen ist. Dass eben die Emanzipationsgleichstellungsgesetz, wo nachher nicht umgesetzt worden ist, dass es langsam Zeit wird.
Jetzt spulen wir vor, 28 Jahre später. Ich werde unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Bild beschreiben, das ich gefunden habe vom Frauenstreik 2019. Therese Frösch auf dem Bundesplatz wieder mit den violetten Ballon, ihr Hang mit einem, wo ein violetter BH dranhängt. Jetzt, so schön und so romantisch das Bild ist, es hat auch 28 Jahre später wieder so einen lila Streik braucht, wenn es euch jemand gesagt hat, dann 1991, ja, in 28 Jahren brauchen wir nochmal das Gleiche. Was hättet ihr denn gesagt?
Ja, das hätte ich mir gut vorstellen können, weil ich bin ja auch im Nationalrat gesessen, 8 Jahre lang, und ich habe ja auch dort gesehen, wie es etwa läuft, oder? Und wie die Kräfteverhältnisse sind, häufig, oder? Bei Anliegen für Gleichstellung. Und von dort her hätte ich das gut können prognostizieren, eine Art, weil es geht ja dann weiter, es sind ja dann nachher auch Fragen von der Umwelt, es sind Fragen, wo sich viel weiter entwickelt haben. Bei uns ist klar gewesen, wir gehen einfach auf die Straße für die Mutterschaftsversicherung, bis wir sie haben. Oder wir gehen für einen Schwangerschaftsabbruch, bis wir die Lösung haben, die wir wollen. Und das ist nachher 5 Jahre gegangen, es ist 10 Jahre gegangen, es ist 15 Jahre. Und wir haben uns einfach auf gewisse Themen fokussiert. Jetzt unterdessen haben sich natürlich die Themen ja auch in meinem Leben, habe ich ja das gesehen, verändert. Es kommt die Schöpfung. Also können wir noch schnaufen? Was passiert mit unseren Jungen? Der Stress auch für die jungen Leute, also die Verknappung, oder? Die Reichen werden immer reicher, die Armen ärmer, die Frauenarmut im Alter und so weiter, der Mindestlohn fällt. Es hat ja viele Sachen, die dann schlussendlich auch damit zu tun haben, wo irgendwie mit der Mehrheit von der Frauen, von der Menschen in unserer Gesellschaft, das sind nämlich die Frauen, zu tun haben. Und somit gibt es natürlich immer neue, weitere Probleme, also ich würde nicht sagen immer, aber man hat das gesehen auch, wo einfach sehr schwierig wird, die Work-Life-Balance und die Gerechtigkeit zu erlangen, dass es wirklich möglich ist, eine Familie zu haben, einen guten Beruf zu haben und auch noch einen guten, anständigen zu verdienen, damit man dann auch schlussendlich als 40 auch eine Beziehung stressfrei kann leben kann. Und da hat man natürlich schon gesehen, dass das nicht der Fall ist. Und darum sind die jungen Frauen, Klimaaktivistinnen, aber auch viele andere, aktiv geworden. Und das ist nötig. Das ist nötig, ich habe es schon gesagt, am Anfang von unserem Gespräch. Die Schweiz, die egoistische, halt doch auch männerlastige Langzeit und vielleicht bessert sich dann noch mehr. Die Schweiz, die agiert wirklich nur wirklich, wenn sie mit dem Rücken zur Wand ist. Und vorne kommt nur immer scheibelweise. 3 Schritte führen, manchmal wieder 4 hinter sie und manchmal schafft man es wieder. Und das läuft halt häufig einfach über den Sozialabbau. Das läuft eigentlich ganz stark eigentlich über die ganze Steuer- und Finanzpolitik.
Apropos Rückwärtsbewegung, gibt es noch aktuell zur Corona-Krise, man kann immer wieder von dieser rohen Rückwärts in Emanzipation lesen, das wird immer wieder diskutiert, dass die alten Rollenbilder von den Frauen halt, weil es dort doch meistens Frauen sind, die Kinder im Homeoffice trotzdem noch betreuen und die ganze im ersten Lockdown das ganze Homeschooling übernommen haben. Was sagt ihr zu dem?
Also ich kann es nicht so genau belegen, wie ihr das jetzt sagt, oder? Ich weiss nicht, die Zweitwichtigkeit und die Einseitigkeit. Es ist sicher so, wir haben das auch sehr rund um den Vaterschaftsurlaub mit all den Fahnen, die überall gehangen sind. Da hat es sicher eine Veränderung gegeben. Also ich sehe so viele Männer im Quartier mit ihrem Baby am Freitag oder am Montag, wenn ihr ein Freitag ist, sehe ich und so weiter. Also da hat sich sicher etwas geändert. Also heute ist es klar, dass der Erziehung und dass viele Männer das ja auch sagen, dass sie da viel mehr machen wollen. Ich denke, es ist einfach wiederum ein strukturelles Problem. Das heisst, dass einfach mehrheitlich Politik, die will einfach nicht mehr Sozialausgaben, sondern sie will Steuern senken, damit dann nachher einfach eben, wie gesagt, die Reichen reicher werden, weil das letzte Hömmli hat ja keine Tasche. Und ich bin natürlich der Meinung, wir machen im Bund jedes Jahr einen Überschuss von 1 Milliarde. Also jetzt natürlich müssen wir das Corona-bedingt dann wieder anlängen, das ist klar. Aber wir könnten doch dort viel mehr vorwärts machen in gewissen Projekten. Oder das wird ja dann, kommt nachher aber noch auf die Gemeinde. Und nachher werden die Krippenplätze noch teurer. Oder am Schluss sagt man, ja, das rendiert uns nicht, 2 Kinder in die Krippe zu geben. Dann bleibt halt jemand wieder daheim. Ja, wer bleibt daheim? Häufig die Frau, häufig die mit dem kleineren Einkommen. Das ist nicht immer so, aber doch immer noch ab und zu. Und das sind eigentlich die Sachen. Ich glaube, dort hat der Staat einfach eine grosse Verantwortung, dass er die Rahmenbedingungen anders macht. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsgrund teilweise für RGM, zum Beispiel zu Bern, ein 30-jähriger Erfolg. Das ist nicht eine Links-Rechts-Geschichte, sondern das ist einfach eine Geschichte von einem modernen Mensch, von einer modernen Frau, von einem modernen Mann, von modernen Grosseltern, die einfach wollen, dass man das Wichtigste im Leben, nämlich eine Familie kann gründen und sein Einkommen, Freude hat am Beruf und so weiter, dass eben der Staat da, das auch ein bisschen weiter erleichtert. Für das zahlen wir ja Steuern, oder? Und darum sage ich, wenn wir zum Beispiel eine Erbschaftssteuer könnten realisieren, das tut niemandem weh, aber 1 Million. Und dann könnten wir sehr viel mehr jetzt nach Corona auch behalten oder ausbauen, so dass es eben für die Frauen auch stimmt. Wir können sogar Care-Arbeit ein bisschen entschädigen oder schauen, wie das etwa läuft. Die ganze Care-Arbeit, man weiss ja, dass da viel mehr geht. Und man könnte ja auch versuchen, dass man die Frauenarmut im Alter kann verhindern kann. Das muss man sehen, es hat immer noch viele Frauen, die ja sehr kleine Renten haben oder wenig AHV. Und ich meine, vor 2 Tagen ist es skandalös im jetzt sind zum Glück schon 160'000 Petitionsunterschriften zusammengekommen, ist doch dieser Kommission nichts gescheiteres in Sinn gekommen, als zu sagen, man muss jetzt bei der neuen AHV-Vorlage den Frauen wieder kürzen. Also die Frauen, die ja sollten auf 65 aufgehen, die Abfederungsmassnahmen kürzen. Also es ist einfach eine unglaubliche Geschichte, wenn man sich das vorstellt, oder? In diesem Jahr. Und das hat jetzt nichts unbedingt zu tun mit Corona.
Also ich höre, ihr hättet noch wahnsinnig viele Ideen, mich da aktiv einzubringen und wisst genau, wo, an welchen Orten, dass man schrauben in der Politik. Jetzt ist es ja so, ihr seid mittlerweile 70, ihr seid pensioniert. Jetzt engagiert ihr mich politisch oder privat noch aktiv in Sachen Frauenfragen?
Ich bin weiterhin Präsidentin von Domizil. Das sind 22 Altersheime mit 1600 Angestellten. Unsere betagten Menschen sind weitgehend Frauen oder viele Frauen, weil die überleben ja die Männer auch häufig. Und wir haben bei den Angestellten natürlich auch 3/4 Frauen. Dann bin ich bei Helvetas Präsidentin und dort geht es natürlich in diesen 30 Ländern, wo wir tätig sind, auch sehr, sehr stark um die Rechte der Frauen, auch sie ökonomisch können, unabhängig zu machen, in all diesen ärmsten Gebieten überall. Und dann bin ich noch Präsidentin von Spitex, Bern. Und dort geht es natürlich auch sehr, sehr viel um Frauen. Wenn ihr sie aber sehen, auf dem Velo, beim kältesten Wetter, wenn sie zu unseren Patienten und Patientinnen gehen, dort bin ich natürlich auch engagiert, dass uns der Herr Schneck, der Regierungsrat Schneck, nicht so das Korsett so eng schnürt, dass wir dann nachher für unsere Angestellten nicht mehr schauen können.
Also das klingt überhaupt nicht, eure Sachen Frauen fragen, gar nicht nach Pensionierung und sich zurücklehnen, ihr seid da immer noch wahnsinnig aktiv. Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Was wünscht ihr euch für eine Signalwirkung von diesem Sonntag, wenn wir das 50 Jahre Frauenstimmrecht-Jubiläum begehen?
Also ich habe eine Art Eindruck, also was ich so ein bisschen spüre, es ist in den Medien wirklich sehr, sehr präsent. Aber es ist sehr präsent und es ist sehr aufgeschafft und ich weiss jetzt nicht recht, was die jungen Frauen da davon halten. Ich habe jetzt den Eindruck, dass zum Beispiel der Frauenstreik bei dem wunderbaren Wetter, oder, dass der eigentlich viel mehr eine Art bewegt hat, als jetzt der Sonntag. Weil es ist natürlich ja, wie soll man es feiern? Es passiert ja nichts eigentlich auf der Straße, oder? Und von dort her, glaube ich, ist es vielleicht für mich, ob es das eine Signalwirkung gibt. Ich bin einfach sehr dankbar, dass die Medien das jetzt wirklich aufschaffen und dass es sehr breit kommt und auch berichtet wird, oder? Und das gibt generationenübergreifend sicher viel Bewusstseinsschaffung und man ist sich wieder bewusst und was noch alles kommt. Aber als Signalwirkung wünsche ich mir eigentlich eine Art, dass die jungen Leute wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, sich beruflich auch zu verwirklichen, wo ein bisschen, wie soll ich sagen, auch ein bisschen Experimentrunden zu machen. Wie wir damals in den 70er Jahren, also wo wir aus dem Gymer gekommen sind, haben wir null Arbeitslosigkeit gehabt in der Schweiz. Und die, die man nachher gehabt, die hat man exportiert, hat man die Saison nicht rausgehabt. Also wir haben können machen, was wir wollen. Wir haben können ein Auslandjahr machen, wir haben Stipendien gehabt, wir haben Darlehen gehabt zum Studieren. Und wir haben auch Möglichkeiten gehabt, eigentlich recht gut. Ausser bei der Karriere natürlich hat man immer 100% arbeiten, oder? Und so. Aber das haben die jungen Leute meines Erachtens nicht. Sie haben recht einen Leistungsstress. Und es ist gar nicht so einfach. Also ich wünsche eigentlich die Signalwirkung, dass man investiert in die Jugend, aber nicht nur einfach in die pure Leistung, sondern dass man als Mensch, dass sie sich können wirklich entwickeln und auch ein bisschen Lernschlaufen machen. Oder? Das wünsche ich mir und insbesondere natürlich Vertrauen. Ich wünsche mir, dass Krippen gratis werden. Das wäre schon eine riesige Geschichte, oder? Wenn man nicht müsste zahlen. Das wünsche ich mir eigentlich auch und ich wünsche mir einfach, dass auch für viele Frauen, eben zum Beispiel im ganzen Bildungsbereich, dass dort dann auch die Stipendien und so weiter wieder geschaffen werden, weil es sind einfach nicht alle Leute, alle jungen Leute haben reiche Eltern. Das sind nur so ein paar Sachen, die ich mir wünsche als Signalwirkung von dem Tag. Aber ich habe jetzt nie gehört, dass irgendeine Sonderaktion gestartet worden wäre. Weder kantonal noch föderal. Man hätte ja können sagen, das ist jetzt der Tag und wir haben in der Vergangenheit eigentlich nicht so geschaut, oder, für die Gleichstellung und wir haben es auch verschlafen, das Frauenstimmrecht lang. Und darum machen wir jetzt irgendeine symbolische Geste, die aber auch materiell etwas würde bedeuten. Zum Beispiel, wir tun jetzt darum eben irgendwie Stipendien für die jungen Frauen wieder einführen oder irgendetwas.
Frau Frösch, merci vielmals, dass ihr uns da so ausführlich Auskunft gegeben habt und dass wir mit euch zusammen können zurückschauen können auf die Frauenbewegung und eure politischen Tätigkeiten. Auch an euch, merci vielmals fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's mit BZ aus der Box. In 2 Wochen geht's wieder weiter. Bis dann, bleibt gesund und auf Wiederhören miteinander.